Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kalte Bude, leerer Kühlschrank, Studieren in der Krise. Die gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten beschäftigen uns heute. In diesem Winter heißt es auch für Studierende deutlich sparen. Der Staat sagt Unterstützung zu. Doch kommt die überall an? Wegen einer plötzlichen Erkrankung mit einem anderen Moderator als geplant. Herzlich willkommen, sagt Henning Hubert. Hohe Strom- und Heizkosten, gestiegene Lebensmittelpreise und inzwischen auch in den Mensen vielerorts teureres Essen. Der Staat hat reagiert. 200 Euro an Energiepreispauschale, sie kommen. Doch reicht das? Mehr als 700 Euro an Krisenunterstützung können Studierende bekommen, wenn sie BAföG erhalten. Doch diese Bundesausbildungsförderung erhalten nur etwa 11% zurzeit. Die meisten der knapp 3 Millionen Studierenden in Deutschland sollen Anfang 2023 mit weniger bezuschusst werden, mit einmalig 200 Euro. Wie genau dieser Notfallzuschuss fließen wird, darum geht es hier jetzt unter anderem und darum, ob das irgendwie reicht in dieser Inflationsphase. Kalte Bude, leerer Kühlschrank, Studieren in der Krise. Rufen Sie uns kostenfrei an unter der 00800 4464 4464, bundesweit oder sogar europaweit kostenfrei, 00800 4464 4464. Oder Sie senden uns eine E-Mail an campus@deutschlandfunk.de, dann sehr gerne auch mit Ihrer Rückrufnummer. Ich stelle unsere Gäste vor, alle sind sie zugeschaltet. Zunächst Rahel Schüssler, Vorstandsmitglied im Dachverband FZS. Das ist ein freier Zusammenschluss von Studentenschaften, der etwa 1 Million Studierende an rund 100 Hochschulen vertritt. Willkommen, Frau Schüssler.
Guten Tag.
Erstmal haben Sie gesagt, das sind mickrige 200 Euro. Das klingt nach Vorwurf.
Ja, natürlich. Wenn Studierende mit als letztes bedacht werden und dann auch noch im Vergleich am wenigsten bekommen von denen, die bedacht wurden, dann muss man das natürlich kritisieren. Und auch gerade bei den aktuellen Zahlen, da sind die 200 Euro einfach schnell verpufft. Bei steigenden Wohnkosten, einer Inflation von mittlerweile über 10% und gerade in Armut Lebende sind von der Inflation besonders stark betroffen und das sind halt leider Studierende.
Wie geht es denen? Was bekommen sie da selber mit, wo sie an der Uni sind?
Ja, also wir als FZS kriegen stark mit, dass viele Studierende überlegen, wie sie ihre Ausbildung weiter finanzieren können. Also ein Nebenjob ist mittlerweile eigentlich schon Standard und wenn man auf 450 Euro oder mittlerweile 520 Euro Basis arbeitet, dann bleibt da halt nicht viel Zeit noch zum regulären Studieren und vor allem nicht zum Studieren in Regelstudienzeit, die ja Voraussetzung für so viele Dinge ist, wie beispielsweise dann auch das BAföG. Und ja, wir kriegen halt mit, dass die Studierenden nicht die Heizung anmachen, sondern zu Hause frieren, obwohl sie noch nicht mal dann in die Uni oder in die Bibliothek gehen können, um sich dort aufzuwärmen und dort zu lernen, weil die dann teilweise auch schon viel früher geschlossen sind.
Gerade genau. So die Zentralbibliotheken, die Büchereien schließen vielleicht jetzt über die Feiertage demnächst ja dann auch komplett. Und auch so die Öffnungszeiten, ist das Ihre Beobachtung, sind stark eingeschränkt an Wochenenden und so?
Ja, also das beobachten wir auf jeden Fall. Das ist natürlich von Uni zu Uni unterschiedlich oder von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich. Da gibt es Hochschulen, die deutlich drastischere Maßnahmen angehen, beispielsweise ja die HTW Dresden, die ja jetzt auch wirklich längere Zeit schließt. Andere Unis versuchen sogar, die Bibliotheken länger zu öffnen. Also das ist ein nicht einheitliches Bild, aber man sieht doch, dass es halt viele Unis gibt, die auch mit den derzeitigen Kosten Probleme haben.
Ich die Runde komplett mache in der Begrüßungsrunde hier. Was sagen Sie denn zum Punkt Armutsgefährdung von Studierenden?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich da groß zu sagen soll. Das ist natürlich erschreckend, dass es halt schon 2021 so viele Studierende waren, die in Armut gelebt haben oder halt eben, wenn man die Formulierung benutzt, armutsgefährdet waren. Und das sind ja die Zahlen, die noch vor der Inflation waren. Also jetzt mit der Energiekrise, mit nochmal Corona geht ja auch weiter, da werden die Zahlen nicht besser werden.
Man spricht jetzt zwar von 40% in dieser Klasse. Man muss natürlich immer definieren, ist ganz klar. An der Stelle kann ich Dr. Jens Brandenburg herzlich begrüßen, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Bildung und Forschung, also bei Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Willkommen, Herr Brandenburg.
Hallo, Herr Hubert.
Sie sind wie die Ministerin in der FDP und sind auch Bundestagsabgeordnete. Also haben Sie ja den Gesetzgebungsprozess jetzt hautnah mitbekommen bei den 200 Euro Einmalzahlung. War und ist der Zeitdruck da gerade enorm?
Ja, der Zeitdruck, der ist natürlich enorm deshalb, weil wir alle mitten in dieser Krise leben infolge des russischen Angriffskriegs. Und wir erleben ja alle, wie die Preise massiv steigen. Und deshalb handeln wir natürlich. Die 200 Euro, die sind jetzt eine wichtige Ergänzung für diesen Winter. Für Studierende, Sie haben es eben erwähnt, haben wir aber auch im Laufe des Jahres bereits mehrere Entlastungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.
Was sagen Sie denn zu dem Wort mickrig?
Ja, ich will jetzt hier nicht über einzelne Worte sprechen, nur betonen, diese 200 Euro sind ja ein Element von mehreren. Also nur um mal kurz Beispiele zu erwähnen, was bisher gelaufen ist. Für BAföG-Empfänger, Empfängerinnen gab es bereits die 230 Euro Heizkostenzuschuss, die in allen Bundesländern inzwischen ausgezahlt sind. Dazu kommt ein Heizkostenzuschuss von 345 Euro für diesen Winter. Die Förderhöchstsätze haben wir um 11% angehoben, die Freibeträge um über 20%. Das hilft insbesondere denen, die bisher gar kein BAföG bekommen haben oder nur Teilförderung. Wir haben das 9-Euro-Ticket, sodass das Semesterticket deutlich günstiger war in diesem Jahr. Kindergeld erhöht, davon profitieren viele, die ja unter 25 sind im Studium. Die Minijobgrenze auf die 520 Euro angehoben, die Strompreisbremse, Gaspreisbremse, die ja auch die Kostensteigerungen wesentlich noch mal abfedert. Und zusätzlich kommt jetzt für diesen Winter die 200 Euro Einmalzahlung. Das ist also ein Puzzlestein von mehreren.
Bis wann kommt die? Ist Mitte März jetzt wohl das Realistischste?
So schnell wie möglich. Also natürlich muss sie in diesem Winter kommen, aber wir tun alles dafür, dass das so schnell wie möglich beantragt und dann auch ausgezahlt werden kann.
Wo wird da das Land Sachsen-Anhalt eine wichtige Rolle spielen? Die sind ja auch schon weit vorangetreten bei dem BAföG Digital. Ne? Das läuft auch irgendwie über Magdeburg, über diese Gemeinschaftsplattform von Bund und Ländern. Da können ja zurzeit auch schon bedürftige Schüler und Studierende Anträge stellen.
Ja, genau so ist es. Wir haben natürlich in den letzten Wochen und seit Beginn natürlich dieser Diskussion intensiv geprüft, welche zentrale Möglichkeit zur Bearbeitung und Auszahlung es gibt. Aber wir sprechen ja zusammen mit den Fachschülern und Fachschülerinnen um 3,5 Millionen Anträge und Auszahlungen. Und das war leider weder über Familienkassen, Krankenkassen, KfW und alles, was geprüft wurde, möglich. Deshalb gehen wir jetzt gemeinsam mit den Ländern den Weg, dass die Hochschulen insbesondere natürlich bestätigen müssen, wer antragsberechtigt ist und wir dann eine digitale bundesweite Antragsplattform, um das möglichst niedrigschwellig zu gestalten, zur Verfügung zu stellen. Und in der Tat, da arbeiten wir sehr eng mit Sachsen-Anhalt zusammen. Das hat den Vorteil, dass wir insbesondere auf die, Sie haben ja BAföG digital erwähnt, auf die bestehenden Strukturen mit Sachsen-Anhalt zurückgreifen können und sich eine schnelle Lösung für diese Plattform bieten.
Wer kriegt es? Sie haben eben auch von den Fachschülern gesprochen.
Ja, genau. Es sind ja einerseits die Studierenden. Das sind also all diejenigen, die in Deutschland leben, an einer deutschen Hochschule zum 1. Dezember diesen Jahres eingeschrieben sind. Und zusätzlich eben die Fachschüler und Fachschülerinnen. Dazu gehören auch Berufsfachschüler und Schülerinnen, die einen mindestens zweijährigen Ausbildungsgang haben. Das ist beispielsweise in der Pflege- oder Erzieherausbildung. Das ist deshalb wichtig, weil all diejenigen, die in einer dualen Ausbildung sind, ja bereits die Energiepreispauschale von 300 Euro erhalten haben, die allerdings vorsteuern fairerweise. Aber in der vollzeitschulischen Ausbildung bisher eine solche Einmalzahlung noch nicht gezahlt wurde. Und zwar ist deshalb wichtig, neben den Studierenden natürlich auch diese FachschülerInnen mit in den Blick zu nehmen.
Und irgendwie berufsbegleitend Studierende sind jetzt bei den 200 Euro also nicht mit dabei?
Na, wenn Sie regulär an einer deutschen Universität eingeschrieben sind zu diesem Stichtag und in Deutschland leben, ist das möglich. Also wir haben sowohl internationale Studierende als auch Teilzeitstudierende haben diese Möglichkeit.
Okay. Matthias Anbuhl begrüße ich. Er macht die Runde komplett. Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks, zugeschaltet aus Berlin. Hallo, Herr Anbuhl.
Schönen guten Tag, Herr Hubert.
Warum ist die Sonderzahlung in Ihren Augen denn sinnvoll?
Ja, also Frau Schüssler hat es ja eben schon geschildert. Es ist in der Tat eine Situation, wo man sagen kann, die Studierenden sind in einer sozialen Notlage. Sie kommen jetzt auf dem Zahnfleisch aus der Corona-Pandemie, wo auch das Campusleben ja schon runtergefahren wurde, die Studentenjobs teilweise weggebrochen sind und stehen jetzt eben vor einem schwierigen Wintersemester. Und da brauchen wir schnell und unbürokratisch Hilfen einfach, die an die Studierenden kommen. Und da ist es wichtig, dass man einmal in der Tat die mit dem wenigsten Geld unter den Studierenden fördert. Das sind ja die BAföG-Empfängerinnen. Aber es sind eben nur 11%, die man damit erreicht. Deswegen ist es eben auch wichtig, dass es andere Zahlungen gibt an andere Studierenden. Und diese Direkthilfe von den 200 Euro erreicht eben alle Studierenden. Das ist ein wichtiger Schritt. Und es gibt ja auch die Energiepreispauschale, die die jobbenden Studierenden erreicht, die erwerbstätig sind. Das sind immerhin 2/3 aller Studierenden von 300 Euro. Das sind alles wichtige Schritte, aber es ist eben auch wichtig, dass das Geld bei den Studierenden ankommt. Und wenn ich gerade eben höre, was Herr Brandenburg alles aufzählt an Hilfen des Bundes, dann sage ich, das stimmt, diese Maßnahmen gibt es. Aber wir hatten zum Beispiel den Heizkostenzuschuss 1, der im März im Bundestag beschlossen wurde, 230 Euro für alle BAföG-Empfängerinnen. Und bis die Länder die Verordnung erlassen haben, war es September bis November. Und er wird jetzt erst ausgezahlt oder ist jetzt gerade erst ausgezahlt worden bei der Direkthilfe. Sprechen wir davon, ob sie im Februar, März ausgezahlt wird. Das heißt, es dauert häufig sehr, sehr lange von der Ankündigung, bis das Geld bei den Studierenden wirklich auf dem Konto ist. Und denen brennen einfach die Sorgen unter den, die Krise kommt jetzt bei denen an, weil die jetzt die Rechnung für die Lebensmittel, für den Strom zahlen müssen. Und das ist wichtig, einfach, dass wir schnelle Hilfen bekommen.
Herr Hanbull, dann haben Sie ja sogar den Überblick je nach Bundesland. Wir kennen die massiven Probleme zurzeit auch beim Meister BAföG. Da kommen viele ja auch nicht ran an die Auszahlung, weil es nicht so bearbeitet werden kann, wie es bearbeitet werden sollte. Wo geht's noch leidlich gut und wo klemmt's gerade besonders?
Ja, das kann man jetzt so von, also ich würde sagen schon, dass es in vielen Ländern in Rheinland-Pfalz oder Ähnlichem relativ früh im Sommer ausgezahlt wurde. Das letzte Bundesland, was den Heizkostenzuschuss 1 nach meiner Kenntnis ausgezahlt hat, war Berlin. Da war die Verordnung am 8. November erst erstellt worden. Also insofern gibt es da erhebliche regionale Unterschiede, wann das Geld wirklich bei den Studierenden ankommt. Man kann aber eins sagen, ein Problem, was wir auch haben, auch teilweise in den Ämtern, ist der Fachkräftemangel, der Personalmangel. Wir hören es jetzt ja zum Beispiel aus den Städten und Gemeinden, die Wohngeldzahlungen verzögern sich, weil das Personal einfach fehlt. Und das kann man sagen, gilt auch fürs BAföG. Die BAföG-Ämter laufen unter Volllast. Wir werben gerade und setzen gerade die BAföG-Reform um, von der Herr Brandenburg eben gesprochen hat. Das ist auch ein gutes Element, das machen wir auch gerne, aber da ist eben auch viel Informations- und Beratungsbedarf da. Die Fallzahlen steigen hoffentlich und es fehlt vielfach an Personal. Deswegen dauert die Bearbeitung mitunter auch länger.
Wenn Sie, Herr Brandenburg, das hören, dass das jetzt schnell und unbürokratisch gehen soll, was macht das mit Ihnen?
Ja, das Anliegen teile ich, denn die Gelder, die stehen bereit und uns wäre am liebsten, sie wären schon längst ausgezahlt. Es ist aber so, und einige Hürden hat Herr Hanbull ja eben auch zu Recht benannt, es ist aber so, dass natürlich die Strukturen in dem Rechtsstaat auch da sein müssen. Wir sind in einem föderalen System und insbesondere beim Heizkostenzuschuss habe ich durchaus jetzt die Hoffnung, da alle 16 Länder tatsächlich ja solche Verordnungen im vergangenen Jahr bereits beschlossen haben, dass der Heizkostenzuschuss 2 jetzt deutlich schneller ausgezahlt werden kann, weil im Prinzip diese Verordnungen, die Texte bereits bereitstehen und eigentlich nur beschlossen und umgesetzt werden müssen. Ganz konkret bei der Einmalzahlung von 200 Euro, das ist ja wirklich etwas, was es historisch in dieser Größenordnung bisher nicht gegeben hat. Also selbst wenn wir über die Überbrückungshilfe von Beginn der Pandemie sprechen, da hatten wir es ja mit einer deutlich geringeren Anzahl zu tun. Es geht wirklich darum, bundesweit für 3,5 Millionen Menschen individuell festzustellen, wer anspruchsberechtigt ist. Es gibt keine zentrale Stelle bisher, die diese Daten überhaupt zur Verfügung hätte und natürlich dann auch valide aktuelle Kontodaten zur Verfügung haben und das in dieser Masse auszuzahlen. Insofern, wir hätten uns natürlich gewünscht, es gäbe eine solche bundesweite Stelle und haben das ja auch geprüft. Auch mit dem Deutschen Studentenwerk waren wir ja ganz zu Beginn auch in Austausch mit vielen, vielen anderen Organisationen. Es ist aber nun einmal leider so, dass wir letztendlich auf die Länder und somit auch auf die Hochschulen insbesondere, die ja wissen, wer bei ihnen immatrikuliert ist, zurückgreifen müssen. Und wir tun wirklich alles, inklusive wirklich dieser bundesweiten digitalen Plattform, um die Antragstellung möglichst schnell und unbürokratisch zu gestalten, um das deutlich zu beschleunigen.
Dann mal die Rückkopplung in unserer Sendung. Kalte Bude, leerer Kühlschrank, studieren in der Krise. Auch gerne mit Hörerbeteiligung. Ich gebe nochmal die Nummer durch. 00800 4464 4464 oder per Mail campus@deutschlandfunk.de. Rahel Schüssler, die Rückmeldung. Wenn wir jetzt gehört haben, von den 3,5 Millionen in Deutschland jobben nebenher 2/3. Sind bei denen dann die Gelder auch schon angekommen, die ja schon längst mit dem September-Minijob zum Beispiel geflossen sind? Ist da die Rückmeldung bei Ihnen positiv?
Unterschiedlich. Also das hing ja auch so ein bisschen an den Arbeitgebern, wie das ausgezahlt wird oder ob das jetzt über die Steuer passiert. Und man muss natürlich da auch an der Stelle bedenken, dass halt viele Studierende eben keine Steuererklärung abgeben, weil das halt, also weil sie halt noch nicht über der Grenze sind. Genau. Und deshalb, also ich kenne Leute, die auf jeden Fall die 300 Euro bekommen haben. Andere sind sich unsicher, wie sie das machen sollen, gerade wenn sie im September nicht gearbeitet haben, sondern halt in den Vormonaten. Ja, also da ist das ein ganz gemischtes Gebild.
Und da hat man natürlich auch, ich sag mal wieder Stichwort schnell und unbürokratisch, ja kaum einen Ansprechpartner in den Finanzämtern. Die haben wahrscheinlich gerade auch andere Herausforderungen. Herr Brandenburg, was ist denn mit den Minijobbern in der Studierendenschaft, die im September mal nicht gejobbt haben, aber vielleicht vorher im August einen Job hatten?
Wir haben ja tatsächlich bei der Energiepreispauschale, die im Frühsommer beschlossen wurde, die Regeln, die damals auch ins Gesetz geschrieben wurden. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist ja wirklich nicht der einzige Baustein. Also ja, es gibt diejenigen, die jetzt bisher bereits über die beiden Heizkostenzuschüsse, über dann diese 300 Euro Energiepreispauschale, über Vergünstigung Semesterticket, über höheres Kindergeld etc. pp. Gibt es eine größere Anzahl von Studierenden, die heute schon weit über 1.000 Euro entlastet wurde und das noch vor der Strompreisbremse. Und in der Tat, es gibt andere Fälle, wo das deutlich geringer aussieht. Deshalb haben wir ja bewusst bei dieser Einmalzahlung von 200 Euro gesagt, wir wollen wirklich alle nochmal erreichen, um da jetzt nicht nochmal zusätzlich eingrenzende Kriterien festzulegen, sondern das sehr großzügig auszulegen.
Welche Hilfe wäre den Studierenden denn selbst wichtig, Frau Schüssler, dass Sie das nochmal ein bisschen vertiefen können?
Ja, uns als Studierende wäre es natürlich wichtig, dass es nicht irgendwie in der Politik der Einmalzahlungen endet. Also das kann natürlich eine Abfederung für den Moment sein. Und es ist auch schön, dass BAföG-Empfängerinnen mittlerweile zumindest laut den Gesetzen oder der Sachen, die beschlossen wurden, 700 Euro kriegen sollen. Aber wir haben ja auch schon eingehend gehört, dass das halt nur 11% derzeit sind. Und die Förderquoten sollen sogar, wenn ich das richtig gesehen habe, laut Fraunhofer-Institut eher rückläufig sein in den kommenden Jahren. Also das war ja in der Bundestagsdrucksache auch drinne. Genau, und deshalb ist uns als Interessensvertretung der Studierenden natürlich auch wichtig, dass es da eine strukturelle Reform gibt, die ja auch angekündigt wurde ursprünglich. Und dass halt es deutlich mehr Geförderte durch das BAföG gibt, dass halt auch die Anforderungen, BAföG gefördert zu werden, andere sind. Also dass beispielsweise Zweitstudierende, Studierende in einem höheren Alter und da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die ich jetzt auflisten könnte, natürlich mit berücksichtigt werden, dass es ein Vollzuschuss wird und nicht mehr nur so ein Teildarlehen, dass es elternunabhängig wird. Genau. Also es braucht halt eine strukturelle Reform des BAföGs aus unserer Perspektive und man muss sich so ein bisschen entkuppeln von dieser Politik der ewigen Einmalzahlung, weil 200 Euro wirken natürlich auf den ersten Moment viel, aber wenn die Mieten im Vorjahresvergleich um 70 Euro pro Monat gestiegen sind, dann sind halt 200 Euro alleine nur durch die Mietsteigerung innerhalb von 3 Monaten weg. Und genau, deshalb braucht es auf jeden Fall eine strukturelle Reform, weil die Zahlen ja auch zeigen, dass nicht nur BAföG-Empfängerinnen die sind, die in Armut leben.
Kalte Bude, leerer Kühlschrank, studieren in der Krise. Ich stelle nochmal unsere Gesprächsgäste vor. Rahel Schüssler, Vorstandsmitglied beim Studierendendachverband FZS. Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär FDP bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Und Matthias Anbuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Wenn Sie das hören, gerade beschlossen, Herr Brandenburg, weg von der Einmalzahlung, während wir jetzt hier die 200 Euro jetzt erstmal sozusagen abhaken, innerlich geht es schon wieder weiter. Sehen Sie das eigentlich auch so, dass das doch, so viel das ist, bestimmt, wenn man es aufmultipliziert, ein Strohfeuereffekt ist?
Also ein Strohfeuereffekt ist das bei den Summen sicher nicht, aber ich würde Frau Schüssler durchaus zustimmen, dass das BAföG auch strukturell reformbedürftig ist. Und wir sind ja als neue Bundesregierung jetzt gerade einmal 11 Monate im Amt. In dieser Zeit haben wir das BAföG ganze 5-mal verändert, 2-mal die Krisenhilfe, akute Heizkostenzuschüsse im BAföG. Wir haben einen Nothilfemechanismus im Gesetz verankert, um auf künftige Krisen besser vorbereitet zu sein, wenn Nebenjobs systematisch wegfallen. Und wir haben eben natürlich auch diese deutliche finanzielle Reform auch in diesem Jahr für das Wintersemester auf den Weg gebracht, mit großen Schritten. Also die knapp 21-prozentige Anhebung der Freibeträge, die führt dafür, dass deutlich mehr Studierende inzwischen förderfähig sind. Oftmals beantragen sie das bisher gar nicht, weil ihnen das nicht bewusst ist. Ich würde also jedem und jeder, der die gerade finanzielle Schwierigkeiten im Studium hat, mal aufrufen, einen solchen Antrag auch definitiv zu stellen.
Wohin stelle ich den? Wohin, Herr Brandenburg, wohin stellen wir den dann, den Antrag?
Bei den BAföG-Ämtern vor Ort, also an der jeweiligen Hochschule.
Matthias Anbuhl, was bemerken Sie da jetzt als Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks? Der Blick auf den Kontostand, das ist ja wahrscheinlich nicht nur wöchentlich, sondern täglich notwendig, jetzt auch in Ihrer Arbeit als Studentenwerk.
Ja, in der Tat ist der Blick auf die Kontoauszüge für die Studierenden insbesondere sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch, dass wir, also ich will durchaus anerkennen, was Herr Brandenburg gesagt hat, dass man relativ schnell, ich glaube, das war das erste Gesetzgebungsvorhaben aus dem Haus, den Grundbedarf, die Altersgrenzen, die Freibeträge beim BAföG erhöht hat. Trotzdem stehen wir jetzt vor der größten sozialen Krise, die wir eigentlich seit Jahrzehnten hatten bei den Studierenden. Und da ist es wichtig, dass eigentlich weitergeholfen wird, dass neben den Einmalzahlungen, die ich gut finde, es eine strukturelle Hilfe auch gibt. Und da sehen wir auch den Bedarf, einfach eine BAföG-Erhöhung für das nächste Jahr, für 2023 auch anzugehen und denen in der Krise nicht eine Nullrunde dort zuzumuten. Wenn man mal schaut, so auf den Kontostand, was geht den Grundbedarf, die Lebensmittel, was muss ich dafür ausgeben? Dann kann man feststellen, dass zum 1. Januar von der Bundesregierung das Bürgergeld, der Grundbedarfsatz auf 502 Euro erhöht wurde. Das sagt man, ist das Existenzminimum. Beim BAföG liegt der Grundbedarf weiterhin bei 452 Euro. Das heißt, die BAföG-Empfängerinnen bleiben unterhalb dieses Existenzminimums. Und da, denke ich, muss man auf jeden Fall nachzielen. Wenn man zum Beispiel auf die Wohnkosten schaut, auch ein wichtiger Ausgabeposten. Die Wohnkostenpauschale beim BAföG liegt im Moment bei 360 Euro. Es gibt neue Marktforschungsstudien, wo man einfach sagen kann, damit kann man sich in fast sämtlichen Hochschulstädten kein WG-Zimmer mehr leisten. Das heißt, auch die Wohnkostenpauschale müsste erhöht werden. Und in der Tat brauchen wir auch Strukturreform beim BAföG, weil, und diese Erkenntnis eint uns ja alle, zu wenig Studierende das BAföG bekommen. Das ist ja auch das Ziel der neuen Bundesregierung, eine Trendwende hinzubekommen. Aber wenn wir mal schauen auf die Studierenden, dann ist es schon so, dass heute schon 40% aller Studierenden, egal wie wenig Geld sie haben, von vornherein keine Chance aufs BAföG haben, weil sie mal das Studienfach gewechselt haben, weil sie zum Teil zu lange studieren. Das BAföG ist da einfach auch häufig oder zu lange nicht an die Lebenswirklichkeiten oder veränderte Studienrealitäten angepasst wurden. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt diese Strukturreform eben nicht auf die lange Bank geschoben wird, sondern man die jetzt auch zum kommenden Herbst angeht.
Mit zugehört hat unser Hörer Thomas Olbricht, den ich hier an dieser Stelle herzlich begrüßen möchte. Sie haben die 008004464 gewählt. Ja, studieren in der Krise. Herr Olbricht, was denken Sie zu dieser Entlastung, die jetzt in Gesetzesform ja gepackt ist?
Ja, hallo. Ich finde das sehr wichtig, was alle Ihre Gesprächsgäste gerade auch gefordert haben, dass wir die Strukturreform des BAföGs dringend angehen. Denn es ist außergewöhnlich notwendig, dass der Bund sich, das haben wir ja jetzt gesehen mit der 200-Euro-Zahlung, mal Strukturen schafft, über die mehr Studierende erreicht werden können, über die auch Studierende in Lebenslagen erreicht werden können, die derzeit vom BAföG nicht mit, wiedergespiegelt werden. Und was ich auch ganz wichtig finde, was ein großes Problem derzeit ist, der bürokratische Aufwand, der beim BAföG derzeit dahinter steht, bei der Bedarfsermittlung insbesondere, dass man da mal drüber redet, ob man den zumindest in gewissen Bereichen einschränken kann. Das wäre äußerst wichtig und ich bin sicher, da wird der Herr Brandenburg auch was dazu sagen können, dass man sowohl die Zeit, bis ein BAföG-Antrag beschieden wird, verringern kann, weil das ist ein großes Problem auch jetzt. Viele Studierende haben zum Beispiel angefangen, im Winter zu studieren und warten derzeit noch auf ihre BAföG-Bescheide und kriegen natürlich so lange kein Geld. Also auch über diese Probleme muss geredet werden.
Ja, Herr Brandenburg, das ist ja auch ein wenig, wenn man Ihre politische Vita anschaut, ein Leib- und Magenthema von Ihnen. Im vergangenen Jahr hatten Sie auch ein elterneinkommensunabhängiges BAföG mit einem Sockelbetrag von 200 Euro für jeden schon mal gefordert. Wie ist jetzt bei Ihnen da der Stand, wenn Sie das hören, was Herr Olbricht fordert und was so die Detailtiefe bei der Beantragung angeht?
Ja, ich würde Herrn Olbricht da ausdrücklich zustimmen wollen. Also zum einen die strukturelle Reform, das ist wichtig. Die ist nicht rechtlich nicht besonders einfach, aber deshalb steht das weiter auch bei uns auf der Agenda. Da soll ja die Sozialerhebung, die wirklich uns nochmal objektive Daten bietet, die werden wir dann natürlich auch mit aktuellen Inflationszahlen nochmal abgleichen. Auf der Basis uns das nächstes in den nächsten Monaten nochmal sehr intensiv anschauen und genau diese strukturellen Fragen, wir haben ja einiges im Koalitionsvertrag verankert. Die Förderungshöchstdauer ist mir persönlich besonders wichtig, weil wir oftmals sehen, dass im letzten Semester ausgerechnet dann, wenn man sich eigentlich auf die Abschlussarbeit konzentrieren sollte, Menschen aus der BAföG-Förderung herausfallen. Da brauchen wir mehr Flexibilität, genauso was auch Fachstudienwechsel angeht. Die Altersgrenzen, die Frau Schüssler eben angesprochen hat, die haben wir schon deutlich in diesem Jahr bereits erhöht auf 45 Jahre. Das ist wichtig für diejenigen, die vielleicht zuerst mal eine berufliche Ausbildung oder aus gesundheitlichen, familiären Gründen etwas später starten. Da ist also schon einiges passiert. Herr Olbricht hat noch angesprochen, die einfache Antragstellung. Ja, das sehe ich auch. Zum einen seit diesem Jahr, seit dieser Reform haben wir ja dafür gesorgt, dass wirklich der voll digitale Antrag auch ohne schriftliche Unterschrift händisch nochmal möglich ist. Dazu gehört zur schnelleren Bearbeitung, aber natürlich, dass die Anträge danach nicht ausgedruckt und in Ordner abgelegt werden, sondern dass wir die vollständige digitale E-Akte einführen. Das liegt leider jetzt nicht bei uns in der Bundesregierung. Dafür sind die Länder, die Landesregierung verantwortlich, aber da sind einige auch schon sehr intensiv dabei, das deutlich zu beschleunigen. Ja, und mit der strukturellen Reform, die in dieser Legislaturperiode noch folgen soll, schauen wir uns auch sehr gezielt an, an welchen Stellen wir wirklich das System nochmal vereinfachen können, um auch die Antragstellung und Prüfung selbst nochmal zu vereinfachen. Der elternunabhängigere Teil wird dann daraus bestehen, dass wir im Zuge der Kindergrundsicherung das, was bisher als Kindergeld oder Vorteil des Kinderfreibetrags an die Eltern ausgezahlt wird, direkt bei den Studierenden langt. Rechtlich macht das erstmal keinen großen Unterschied am Ende. Aber dann müssten diejenigen, die jetzt nicht 100% dieses Geldes auch von den eigenen Geldern weitergeleitet bekommen, sich nicht mehr lange in Diskussionen stellen. Wir wissen alle, die eigenen Eltern verklagt man im Regelfall jetzt auch nicht, sondern wir wollen dafür sorgen, dass dieses Geld direkt bei den Studierenden ankommt.
Herr Anbuhl, aber trotzdem, wenn wir sagen Diskussionen, die BAföG-Sätze sind ja schon so eine Diskussionsgrundlage. Eltern, Kinder, Studierende, von bis. Um welche Sätze geht es denn aktuell und ab Januar ändert sich da was?
Also es ändert sich ja zum aktuellen Wintersemester hat sich schon was geändert. Das heißt, der Grundbedarf wurde erhöht auf 452 Euro. Die Wohnkostenpauschale wurde schon erhöht auf 360 Euro. Nur muss man sagen, die Erhöhung wurde bisher von der Inflation einfach aufgefressen. Die Lebensmittelpreise, die Grundbedarfspreise sind deutlich gestiegen über dem, was im BAföG angedacht worden war. Auch die Mieten sind deutlich gestiegen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mit der Wohnpauschale kann man sich in den meisten Hochschulstädten kein WG-Zimmer mehr leisten. Und deswegen ist diese BAföG-Reform ganz, ganz dringend notwendig. Und ich würde gerne schon in diesem Jahr, würde ich mich sehr freuen, und das ist sehr wichtig, dass in diesem Jahr einmal noch eine Inflationsanpassung bei den Bedarfssätzen, bei den Wohnkostenpauschalen ankommt, dass das BAföG auch auf der Grundbedarf auf Höhe des Existenzminimums gezogen wird. Und es ist in diesem Jahr wichtig, dass man zumindest die Strukturreformen schon mal angeht, die leicht zu machen sind. Herr Brandenburg hat einige Punkte ja zu Recht angesprochen. Die Förderhöchstdauer muss erhöht werden. Ein Studienfachwechsel muss möglich sein. Wir sollten darüber reden, den Darlehensanteil abzusenken, weil wir aus diversen Sozialerhebungen wissen, dass die Frage der Verschuldung gerade für Studierende aus ärmeren Familien ein Hindernis daran ist, ein Studium aufzunehmen. Und ich würde sagen, alles, was schnell geht, sollte man in diesem Jahr angehen. Und dann gibt es noch eine große Strukturreform, die ich auch sehr sinnvoll finde, dass man sagt, wir nehmen die Kindergrundsicherung und zahlen diese direkt an die Studierenden als Garantiebetrag aus, sodass sie einen elternunabhängigen Teil schon haben, dass sie zumindest sorgenfreier ein Studium starten können. Das wird länger dauern. Die Familienministerin hat gesagt, Ende des Jahres rechnet sie mit einem Konzept zur Kindergrundsicherung. Dann wird es im nächsten Jahr die Gesetzgebungsverfahren geben und das wird dann erst 2025 starten. Deswegen nochmal ist es wichtig, schnell die Bedarfssätze anzuheben und deswegen ist es wichtig, schnell die Strukturreformen zu machen, die einfacher sind, bevor man dann an die Elternunabhängigkeit geht.
Herr Brandenburg, schreiben Sie da fleißig mit gerade?
Ja, also ich würde mal sagen, das Anliegen, Herr Anbuhl, das teile ich. Wir brauchen sowohl jetzt in dieser Kriegssituation schnelle Krisenhilfe, aber dann auch die strukturelle Reform. Ich teile nur die Schlussfolgerung nicht ganz, denn die schnelle Hilfe, die wir jetzt kurzfristig zur Verfügung stellen können, das sind insbesondere diese Heizkostenzuschüsse, die tatsächlich jetzt mit der Vorbereitung auch in den Ländern sehr, sehr kurzfristig umgesetzt werden kann. Für die tatsächlich strukturellen und dauerhaften Anpassungen, da ist es sinnvoll, wenn wir tatsächlich nochmal die objektiven Daten mit der Sozialerhebung, mit dann auch soliden, fundierten Berechnungen, was die Inflation angeht, uns anschauen. Denn ich glaube, wir müssen in dieser Debatte aufpassen, dass wir keinen zu verengten Blick haben, nur auf die kleine Gruppe derjenigen, die momentan die Vollförderung bekommen. Denn wir sehen, dass in der Praxis die deutlich größeren finanziellen Probleme oftmals die haben, die eher ganz wenig oder vielleicht gar kein BAföG bekommen, deren Eltern nicht genug verdienen, um ausreichend das komplette Studium zu finanzieren, aber auf dem Papier dann oftmals zu viel verdienen, um den BAföG-Anspruch zu gewährleisten. Und das ist wichtig, diese Gruppe meines Erachtens sehr besonders in den Blick zu nehmen.
Rahel Schüssler, fanden Sie die Auflistung von Herrn Anbuhl jetzt erschöpfend oder haben Sie auch noch mehr auf Ihrem Zettel beim Studierendendachverband FZS?
Ich würde erstmal gerne auf was anderes antworten, weil jetzt ja gerade gesagt wurde, dass halt eben diese Gruppe, die nur sehr wenig BAföG bekommt oder halt eben gar kein BAföG, mit bedacht werden muss. Also das wurde ja von Herrn Brandenburg gerade angesprochen und finde ich auch sehr begrüßenswert. Aber wenn diese Gruppe doch so wichtig ist, warum dann halt nur die 200 Euro für Studierende und warum redet man sich dann die ganze Zeit irgendwie ja doch damit raus, ja, es sind ja so die BAföG-Empfängerinnen, das sind ja Studierende und die wurden ja schon sehr groß bedacht. Also ich sehe irgendwie in der Argumentation gerade ein Loch. Also wenn man die Gruppe, die ja scheinbar auch aus ihrer Perspektive sehr viele Probleme mit oder ja an der Grenze zur Armut steht und oder sie halt vielleicht auch schon überschritten hat, warum versucht man dann nicht dort wirklich anzugehen und die zu unterstützen, sondern redet sich dann im Gespräch damit heraus, ja, aber wir bezuschussen ja die BAföG-Empfängerinnen dieses Jahr schon so viel.
Damit es ein bisschen plastischer wird, lese ich mal hier in Zitaten Teile einer E-Mail vor, die uns erreicht hat unter campus@deutschlandfunk.de. Ich bin chronisch krank und kann neben dem Studium nicht jobben. Ich bin nicht BAföG-berechtigt, weil ich im notwendigen Zweitstudium bin. Mein Wohngeldantrag ist seit 15 Monaten in der Bearbeitung. Ich falle durch alle Netze und werde nur die 200 Euro Energiepauschale erhalten. Seit Oktober kostet die Krankenkasse auch mehr, weil die BAföG-Sätze gestiegen sind, auch wenn ich davon nicht profitiere. Das kann ich mir auch nicht leisten. Wenn ich die Krankenkasse verliere, werde ich exmatrikuliert und verliere meine medizinische Versorgung. Es ist ein Teufelskreis. Wo ansetzen? Die Frage an die Politik.
Ja, ohne jetzt diesen Einzelfall zu kennen, da würde ich auf jeden Fall noch mal eine Beratung vor Ort auf jeden Fall empfehlen. Klingt das spontan sehr stark danach, als ob Wohngeldanspruch eigentlich bestehen müsste. Das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, dass diese Verfahren deutlich beschleunigt werden müssen. Ansonsten würde ich insbesondere Frau Schüssler, Sie haben jetzt noch mal so suggeriert, das noch mal klarstellen, suggeriert, als seien nur die 200 Euro da. Nochmal die lange Liste. Ich habe ja eben einige Beispiele genannt, was auch für diese Gruppe bereits getan wurde. Und insbesondere diejenigen, die gerade in der Teilförderung sind oder bedürftig, aber bisher keinen Anspruch auf BAföG hatten, die profitieren ja wirklich sehr, sehr stark von der BAföG-Reform zum aktuell laufenden Wintersemester. Die Anhebung der Freibeträge um knapp 21%, das ist deutlich mehr als sogar die Inflation, die wir gerade erleben, sorgt dafür, dass diejenigen, die in der Teilförderung sind, einen deutlich höheren Förderbetrag bekommen, weil eben erkennbar weniger von ihrem Elterneinkommen überhaupt angerechnet wird und sorgt außerdem dafür, dass deutlich mehr in die Förderung überhaupt reingehen können. Da ist also ein erster Schritt in dieser Legislaturperiode schon passiert mit der strukturellen Reform. Im weiteren Verlauf der Legislaturperiode werden wir diese Gruppe aber weiter in den Fokus rücken.
Aber ja, Frau Schüssler, bitte.
Diese Anhebung der Freibeträge wurde ja damals schon in der Schätzung des Fraunhofer-Instituts mit berücksichtigt und trotzdem waren da ja die Zahlen, also oder die geschätzten Zahlen der Geförderten für die kommenden Jahre rückläufig. Also natürlich kann man irgendwie sagen, da gibt es eine Anhebung und die ist ja auch wirklich begrüßenswert, aber trotzdem bringt sie nicht den gewünschten Erfolg, den sie halt bringen sollte. Und auch die Anhebung des Satzes war ja inflationsbereinigt einfach eine Kürzung. Und das war ja nicht zu einem Zeitpunkt, an dem die Inflation noch fern von uns allen war. Also das war ja schon eine Zeit, in der auch schon darüber diskutiert wurde, dass wir eine Inflation von über 10% haben werden.
Was folgt
denn Freibeträge selbst? Genau, die Freibeträge selbst, die wurden deutlich oberhalb der Inflation angehoben. Sie haben jetzt nochmal die Prognose angesprochen, tatsächlich des Fraunhofer-Instituts. Zum einen, wir wissen momentan noch nicht, wie viel mehr Studierende tatsächlich in die Förderung reinkommen. Das hängt sehr wesentlich davon ab, wie viele von denen, die jetzt neue Ansprüche haben, überhaupt den Antrag stellen. Deshalb würde ich dafür nochmal sehr, sehr stark werben. Im Zweifel, auch wenn man glaubt, nicht förderberechtigt zu sein, es dennoch mal zu versuchen. Viele werden da sehr positiv überrascht sein. Das ist das eine. Und zum Zweiten geht die Prognose davon aus, dass wir in den kommenden Jahren da schon einen Anstieg haben. Langfristig blendet diese Prognose natürlich aus, dass weitere Reformen noch kommen, die da nicht eingerechnet sind. Deshalb muss man bei diesen Zahlen ein bisschen vorsichtig sein. Aber diese deutliche Anhebung der Freibeträge, die sorgt tatsächlich dafür, dass wir kurzfristig deutlich mehr Studierenden helfen können.
Ich möchte mal gerne die Lupe nehmen, jetzt an zwei Stellen. Herrn Anbuhl einmal fragen bei der Energiepreispauschale. Sie haben ja nun unglaublich viele, die mieten eine Studentenwohnung in einem Studentenwohnheim bei Ihnen, bei den Mitgliedern im Deutschen Studentenwerk. Die zahlen doch eigentlich in aller Regel eine Warmmiete.
Also in der Tat, wir haben ungefähr 196.000 Wohnheimplätze von Studierendenwerken für knapp 9% der Studierenden sind da Angebote. Die zahlen eine Pauschal-Warmmiete erstmal. Das heißt, für den Moment, wo sie den Mietvertrag abgeschlossen haben, werden Energiepreissteigerungen oder auch steigende Energieverbräuche von uns abgedeckt, das heißt von den Studierendenwerken. Da haben sie erstmal eine gewisse Sicherheit für eine Laufzeit des Vertrages. Man muss aber fairerweise dazu sagen, dass auch die Studierendenwerke, Sie haben es eben angedeutet, sehr stark getroffen werden von den steigenden Strompreisen, Gas und Wärme, aber auch von den steigenden Lebensmittelpreisen, was jetzt Mensen und Cafeterien angeht. Und dass zum neuen Semester vielerorts in den Studentenwerken einfach die Miete angehoben werden musste, um mit den steigenden Kosten Schritt zu halten. Das heißt, auch viele Studierende bei uns haben steigende Mieten. Die Studentenwerke oder die Studentenwohnheime sind, glaube ich, trotzdem immer noch neben den Eltern eigentlich die günstigste Wohnform. Wir haben 260 bis 300 Euro im Schnitt bundesweit kostet eine Warmmiete. Damit ist man noch unterhalb der BAföG-Wohnkostenpauschale. Aber das größte Problem haben die zwei Drittel der Studierenden, die auf dem freien Markt wohnen, bei denen jetzt eigentlich die Preissteigerungen voll durchschlagen und die wahrscheinlich auch nochmal jetzt in den nächsten Monaten, wie viele Menschen hier im Land nochmal die Bescheide bekommen von ihren Energieversorgern und dass sie sehen werden, dass die Wärmepreise, dass die Strompreise deutlich steigen.
Wie sieht es beim Mensaessen aus?
Beim Mensaessen ist es auch ähnlich der Fall. Da sind zwei Probleme, die zusammenkommen. Das heißt, einmal die Herstellung des Essens und die Heizung der Mensen. Gas- und Wärmepreise sind sehr stark gestiegen und hinzu kommen eben noch die extrem gestiegenen Einkaufspreise bei den Lebensmitteln. Auch hier gibt es in der Tat Steigerungen der Preise. Wichtig ist eben einmal, dass die Gas- und Strompreisbremsen auch bei den Studierendenwerken greifen. Das soll ja der Fall sein. Das entlastet uns zumindest und bremst den Anstieg. Es führt die Kosten noch nicht zurück. Aber wichtig ist auch, damit wir die Preise in den Mensen und Cafeterien und auch in den Wohnheimen stabil halten können, dass auch die Studierendenwerke Hilfen bekommen. Denn wir sind gemeinnützige Unternehmen, haben keine große Eigenkapitaldecke. Und wenn das Land oder der Bund uns nicht hilft, dann müssen es die Studierenden machen. Und das ist eigentlich gegen die DNA der Studierendenwerke, hier die Studierenden zur Kasse zu bitten. Und deswegen ist es wichtig, dass es Länderhilfen gibt. Und in einzelnen Fällen kann man sagen, funktioniert das schon. Das Land Niedersachsen hat jetzt für seinen Nachtragshaushalt für die 5 Studierendenwerke 2022-2023 insgesamt 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Damit kann man schon was machen. Das Studierendenwerk Göttingen hat mir gegenüber schon angekündigt, dass sie die geplanten Mieterhöhungen zurücknehmen wollen. Das ist das, was wir jetzt brauchen, wenn wir Preise in Mensen und Cafeterien und die Mieten in Wohnheimen stabil halten wollen, brauchen wir mehr Hilfen auch von den Ländern für die Studierendenwerke.
Frau Schüssler, hat Göttingen da Pilotcharakter?
Das kann ich jetzt schwer einschätzen.
Wie sehen Sie es, Herr Anbuhl? Ist das jetzt wirklich nur der eine Einzelfall oder können Sie sich vorstellen, dass das Schule macht?
Niedersachsen, kann ich sagen, hat Pilotcharakter, ja, weil das wirklich 30 Millionen, das ist schon eine Summe, mit der man was anfangen kann. Und die Frage ist, warum kann man sowas nicht auch machen in Nordrhein-Westfalen, in Baden-Württemberg, in den anderen Bundesländern insgesamt? Wenn es dort die Hilfen gibt, dann haben wir die Chance, eben die Semesterbeiträge, die Mensapreise und die Wohnheimmieten im Zaum zu halten und im Griff zu bekommen. Und deswegen ist es wichtig. Und Niedersachsen, ja, kann man als Best Practice bezeichnen.
Rahel Schüssler, nochmal bei Ihnen nachgefragt. Bemerken Sie auch, dass Studenten wieder nach Hause ziehen zu den Eltern? Corona war ja da sicher auch eine Phase, wo viele ihre Bude aufgegeben haben an der Unistadt selber. Oder überhaupt Leute sich exmatrikulieren, weil das Modell gerade nicht mehr funktioniert?
Die Zahlen, also oder die Datenlage diesbezüglich ist meines Erachtens nicht sonderlich ausschlaggebend, weil ja, also dahingehend kann ich wenig sagen. Ich kann halt nur aus Beobachtung sagen, dass natürlich zum Wintersemester gefühlt viel mehr Leute nach Wohnungen gesucht haben, weil die Tendenz war, okay, Corona ist vorbei, jetzt gibt es einen größeren Ansturm von Studierenden, die halt zu Hause gewohnt haben und jetzt wieder in die Uni gehen wollen und deshalb auch eine Wohnung vor Ort suchen. Aber also einfach nur aus Beobachtungen, die ich selbst gemacht habe, sehe ich jetzt doch wieder einige, die ihre Wohnung anbieten oder ihr WG-Zimmer. Also mehr als in den Jahren davor, also und auch in den Vor-Corona-Jahren.
Genau. Rücken Sie eigentlich in den Wohnheimen der Studentenwerke auch zusammen gerade irgendwie, Herr Anbuhl? Wie ist die Auslastungsquote?
Also die Studentenwerke oder die Wohnheimplätze sind einfach immer schon überbucht, ja. Also wir haben jedes Jahr zum Wintersemester wirklich hohe Wartelisten. Wir haben dieses Jahr eine Schnellabfrage gemacht in 11 von 57 Studentenwerken. Da hatten wir 35.000 Plätze auf der Warteliste. Ein Beispiel, in München gibt es 10.000 Wohnheimplätze, die waren alle ausgebucht und 15.000 Studierende auf der Warteliste. Das heißt, also wirklich die Wartelisten sind lang und wir brauchen eigentlich dringend mehr Wohnheimplätze. Und das ist auch ein Problem der vergangenen Jahrzehnte. Die Hochschulen wurden geöffnet, die Studierendenzahlen sind gestiegen, was ja sehr erfreulich und auch begrüßenswert ist. Die öffentlich geförderten Studienplätze seit 2007 um 52% gestiegen, die Zahl der Wohnheimplätze nur um 6% in der gleichen Zeit. Das heißt, die Infrastruktur, die soziale, ist nicht mitgewachsen mit der Zahl der Studierenden. Und das ist ein Problem und das fällt uns heute auch auf dem Wohnungsmarkt auf die Füße. Und da ist es wichtig jetzt, dass eben Bund und Länder da nachziehen und gucken, dass wir den Wohnungsmarkt auf dem Wohnungsmarkt für die Studierenden preiswerte Wohnungen bauen und dass wir auch die Infrastruktur, Mensen und Cafeterien ausbauen und modernisieren.
Jetzt haben wir von Ihnen, Jens Brandenburg, als parlamentarischem Staatssekretär im Bundesbildungsministerium gehört, dass Sie diese Quote von 21% plus sich gesetzt haben, damit mehr unter die BAföG-Förderung fallen können. Welches Ziel verfolgen Sie denn letztlich bei den Förderquoten? Wo soll da Deutschland stehen im Hochschulbereich in einem Jahr oder Ende Ihrer Legislaturperiode?
Also das eigentliche Ziel ist, dass, was ja dahinter steht, ist, dass in Deutschland niemand aus finanziellen Gründen von einem Studium abgehalten wird oder aus finanziellen Gründen sein Studium oder seine Ausbildung deutlich verlängern muss. Und wir sehen einfach bisher, dass insbesondere bei denen mit geringer oder keiner Förderung, wo die Eltern dann dennoch eben nicht das übergroße Einkommen haben, die finanziellen Probleme da sind. Das zeigen auch bisherige Studien, auch Herr Anbuhl beispielsweise, die Sozialerhebung Deutsches Studentenwerk ist da ja federführend mit dabei. Die letzten Daten ja leider von 2017. Ich bin deshalb gespannt auf die Daten von nächstem Jahr. Die zeigen ja sehr stark, dass gerade diese Zielgruppe, diejenigen, die gar kein BAföG bekommen, oftmals auf Nebentätigkeiten weit über 10 Stunden die Woche angewiesen ist. Und ich glaube, das müssen wir in den Griff bekommen. Es ist sicher zumutbar. Ich habe das auch selbst viele Jahre neben dem Studium parallel gemacht, in geringfügigem Maße, wenn man sich zusätzlich etwas leisten will, zu jobben. Aber umfangreiche Jobs von 15 oder 20 Stunden in der Woche, das ist dauerhaft nicht neben dem Studium zu stemmen.
Aber es geht doch gar nicht darum, sich zusätzlich was leisten zu wollen, sondern seine Miete zu bezahlen und sein Essen, damit man überleben kann, zu bezahlen. Also das ist der Grund, weshalb viele mittlerweile jobben nebenher. Also wie wir ja vorhin gehört haben, 2/3 der Studierenden. Ich weiß nicht, ob ich finde, es ist ein bisschen ein falsches Narrativ zu sagen, was sich nebenbei zu leisten. Also der Gang in die Bar, das ist bei weitem nicht mehr der Standard, dass man das so nebenbei mal macht. Da überlegen viele wirklich, was sie sich noch leisten können und was nicht. Und ganz hohe Priorität hat dabei dann Miete zu bezahlen und den Magen voll zu kriegen.
Ja, jetzt verdrehen Sie aber ein Stück weit meine Aussage. Also mir ging es darum, dass wir von politischer Seite dafür sorgen müssen, dass niemand darauf angewiesen ist, in so umfangreichem Maße nebenher zu jobben, dass das Studium entweder gar nicht aufgenommen werden kann oder nicht rechtzeitig fertiggestellt werden kann. Und ich glaube, das ist das politische Vorhaben, was wir uns gemeinsam setzen müssen. Wenn ich das noch ergänzen darf, Sie haben ja eben noch die aktuellen Preisentwicklungen auch an den Hochschulen selbst mit angesprochen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, nach den beiden Jahren Pandemieerfahrung, die wir jetzt alle leidlich hinter uns haben, dass wir gemeinsam auf allen Ebenen dafür sorgen, dass wir nicht schon wieder in ein Online-Lehresemester hinein kommen. Deshalb haben wir auf Bundesebene, auch die Ministerin Bettina Stark-Watzinger hat da persönlich hart dafür kämpfen müssen, letztendlich erfolgreich dafür gesorgt, dass die Hochschulen genauso ja wie die Studierendenwerke vor Ort und die Forschungseinrichtungen, dass die allesamt unter die Gas- bzw. Strompreisbremse fallen. Ich finde es sehr gut, dass jetzt manche Länder, das wurde eben ja angesprochen, manche Landesregierungen ihrer Verantwortung gerecht werden, die Hochschulen zusätzlich zu unterstützen. Und das ist eine Erwartung, die wir natürlich bundesweit an alle Akteure jetzt stellen.
Jetzt ist vielleicht der Punkt, um zu sagen, okay, das sind die BAföG-Pläne für die nahe und fernere Zukunft. Gehen wir auf den kommenden Winter nochmal zurück, um das zu verstehen. Frau Schüssler, meinen Sie, die Studierenden haben oft das Gefühl, dass sie hinten anstehen nach dieser Sendung? Was würden Sie sagen? Ist das so oder ist das doch nicht so?
Also ich glaube, das Gefühl unter den Studierenden wird weiterhin das bleiben, dass man nicht wirklich als eine Priorität gesehen wird, sondern erst nachdem man irgendwie Druck macht, mitbedacht wird. Dass BAföG-Empfängerinnen mittlerweile einen höheren Stellenwert haben, das begrüßen wir auf jeden Fall. Aber das ist leider nicht die Masse der Studierenden. Und das wird ja auch geändert. Also es steht ja auch aus, dass das geändert wird. Und das begrüßen wir auf jeden Fall auch. Aber zurzeit sind es halt eben nur 11% und das ist ungefähr 1/10 der Studierenden, die das überhaupt betrifft. Genau.
Wie kommt das bei Ihnen, Herr Anbuhl vom Deutschen Studentenwerk, an, dass jetzt die Energiepreispauschale, die ja Anlass unserer Sendung war, in Höhe von 200 Euro kommt, dass die ja alle trifft? Ist das genau das richtige Signal?
Richtige Signal, dass man, nachdem man auch für BAföG-Empfängerinnen Geld bereitgestellt hat, insgesamt auch diejenigen sich anschaut, die eben kein BAföG empfangen. Es gibt eben viele Studierende, die knapp oberhalb der BAföG-Grenze sind, die es gerade nicht bekommen, die aber sehr, sehr wenig Geld haben. Deswegen ist das Signal gut und wichtig ist einfach auch, dass diese Hilfen jetzt endlich fließen. Es ist nicht trivial und nicht ganz einfach, das hat Herr Brandenburg zu Recht geschildert, aber es dauert eben mitunter doch noch viel zu lange, bis die Hilfen da sind und die Studierenden brauchen das Geld einfach jetzt.
An welche Schicht denken Sie, wenn ich jetzt frage, wo ist die Gefahr am größten, dass die ihr Studium nicht mehr so durchführen können, wie sie es eigentlich müssten, auch mal den Kopf freikriegen für Inhalte?
Also ich denke erstmal natürlich auch an die BAföG-Empfängerinnen, die nach wie vor wenig Geld haben. Und ich denke gerade an diejenigen, deren Eltern vielleicht knapp oberhalb der Freibeträge sind, die wenig bis gar kein BAföG bekommen. So die untere Mittelschicht jetzt im Prinzip, die wirklich knapsen und keine Förderung bekommen. Und ich denke auch an Fälle, wo einfach so, dass BAföG nicht mehr zur Lebenswirklichkeit passt. Ich hatte es ja anfangs gesagt, manche studieren zu lange, weil sie über der Regelstudienzeit sind zu alt oder haben das Studienfach gewechselt und die fallen dann raus aus dem BAföG. Wir hatten ja vorhin auch so ein Beispiel gehabt aus der E-Mail, wo jemand gesagt hat, zweites Studium, chronisch krank, bekommen kein BAföG. Das sind genau solche Fälle, wo man sagen muss, die müssen wir wieder ins BAföG bekommen und die müssen wir auch mit Direkthilfen schnell und unbürokratisch erreichen.
Kalte Bude, Lehrerkühlschrank, die Studienfinanzierung in der Krise. Darum ging es heute bei uns in Campus und Karriere. Die Gesprächsgäste waren Rahel Schüssler, Vorstandsmitglied im Dachverband FZS, freier Zusammenschluss von Studentenschaften. Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär FDP bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Und Matthias Anmuhl, Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks. Vielen Dank fürs Zuhören und danke fürs Mitmachen, sagt an dieser Stelle Henning Hubert und nach uns in Corso gleich Mike Herbstreut mit neuen Songs von Stella Sommer.